Werbung.
Leute, wir haben einen richtig geilen Deal zum Fußballgucken für euch am Start. Gemeinsam mit unserem Partner Volt, übrigens offizieller Supporter der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wollen wir euch die Zeit gerade ein bisschen chilliger machen. Neben 104 Spielen gibt's sowieso mehr als genug Alltagsstress und gerade da wollen wir so ein bisschen für Entspannung sorgen. Arbeit, Haushalt, Kinder, Sport, wir können euch das leider nicht alles abnehmen. Dafür gibt's von uns für euch eine kleine Finanzspritze für Essen und Snacks, damit ihr die Zeit mit euren Lieben genießen und Fußball schauen könnt. Das Ganze geht super easy mit der Volt-App und egal, ob ihr euch was bei eurem Lieblings Italiener um die Ecke bestellt oder frische Lebensmittel. Das Essen kommt super schnell, ihr spart euch Zeit und schont dabei auch noch euren Geldbeutel. Gerade gibt's nämlich super viele Angebote mit 26% Rabatt und mit dem Code DEEP30, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr euch auch noch insgesamt 30 Euro auf eure ersten drei Bestellungen. Ich find's richtig nice und nutz Volt selber regelmäßig. Alle Infos, die haben wir euch nochmal hier unten in die Infobox gepackt. Da findet ihr auch den Code und den Link zum Angebot. Vielen Dank an unseren Partner Volt fürs Möglichmachen und jetzt ganz viel Spaß euch noch bei unserem Deep Dive WM Spezial.
Werbung Ende.
Bei einer WM, da brauchst du nicht von Motivation sprechen. Da bist du heiß bis unters Dach. Und wenn du weißt, wenn du einen Elfmeter vielleicht nicht reinmachst, dann blüht dir was, dann geht der Puls nochmal höher. Und dann habe ich mir gedacht, du musst einfach das Tor treffen. Ich habe schon wieder Gänsehaut, ne? dass ich dran denke, ich hätte ja verschießen können. Ne? Es sind aber auch Dinge wie das Singen zum Beispiel, was mir fehlt, dass die keine Platte mehr aufnehmen. Über dem Brenner oder Mexico mi amor. Ne? Das war richtig spitze. Ich kann mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann mit dieser jungen Truppe da auch gut abschneiden würde. Ich hätte ihn gerne gesehen bei der WM, weil das ist ein außergewöhnlicher Spieler, den man vergleichen kann mit Messi, so seine Art Fußball zu spielen. Und ob er so ein kleiner Messi werden kann, auf jeden Fall ist er auf einem guten Weg. Jetzt auch mit 48 Mannschaften. Viele meckern darüber, aber somit haben viele Nationen die Gelegenheit, bei dem größten Ereignis dabei zu sein. Und ich glaube, das ist noch nicht Ende der Fahnenstange, weil 48 krumm ist. Also 64, darauf läuft es hinaus.
Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag während der kompletten WM mit ehemaligen Weltmeistern und Weltmeisterinnen, um zu verstehen, wie sie es geschafft haben, einfach den krassesten Titel zu gewinnen, den es im Fußball gibt. Unser heutiger Gast ist Olaf Thon. Olaf gehört zu den WM-Helden von 1990 und hat sogar den entscheidenden Elfmeter im Halbfinale gegen England verwandelt. Wir sprechen über die völlig irre Zeit im Trainingslager davor, in der sich Bundestrainer Franz Beckenbauer auch das ein oder andere Bierchen mit den Jungs genehmigt hat, über die krassesten Momente dieser Weltmeisterschaft und darüber, warum Olaf die finalen Momente dieses Endspiels überhaupt nicht genießen konnte und als frisch gebackener Weltmeister erstmal 2-3 Stunden stinksauer war. Olaf hat eine super sympathische und authentische Art. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge Deep Dive WM Spezial mit Olaf Thon. Olaf, ich finde, wenn man so an dich denkt, dann hat man gleich mehrere Olafe irgendwie im Kopf. Man hat den gerade 18 gewordenen, der da im Pokalhalbfinale die Bayern mit 3 Buden bedient hat, im Kopf. Man hat den 31-jährigen Eurofighter im Kopf, der da im legendären UEFA-Cup-Finale gespielt hat. Was war das für ein Olaf, der 24 Jahre alt war, der da mit zu dieser WM 1990 durfte?
Ja, das sind schon einige Stationen und wenn ich dein Trikot sehe, hätte ich mir eigentlich auch meins anziehen sollen.
Ach, schön, natürlich.
Hab ich nicht dran gedacht. mit 24 bei der WM denke ich sofort an November war es, glaube ich, 89 vor der WM, wo ich mich verletzt habe. Mhm. Und ich bin dann ein halbes Jahr ausgefallen und habe erst Mitte April 90 wieder mein erstes Spiel für Bayern gemacht. Und habe mich rangekämpft und habe gar nicht mehr damit gerechnet, zur WM zu kommen. Mhm. Und habe dann auch meinen Stammplatz, den ich ja 1988 bei der EM hatte, verloren und musste mich dann so reinkämpfen. Und das sind so die ersten Gedanken daran, Sprunggelenksverletzung, Syndesmose mit Stellschraube drin. Und nach 9,5 Wochen kam die raus und wie gesagt, Mitte April erstes Spiel und immer Schmerzen gehabt. Immer Schmerztabletten genommen, auch bei der WM in Italien. Ja, und dann war die WM zu Ende und dann war mein Fuß wieder gesund sozusagen. Und hatte ja dann gegen Kolumbien meinen Kurzeinsatz und mein Finale im Halbfinale gegen England.
Aber ist das nicht was, wo man gerade, wenn man aus diesen Verletzungen rauskommt, mit 24 eigentlich schon sehr erwachsen sein muss, weil man natürlich das Ganze auch irgendwie bewerten muss, okay, ich will da zurückkommen, ich will eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite muss man seine Chancen auch realistisch einschätzen, darf jetzt nicht mit zu sehr pubertärem Sturm und Drang da rangehen.
Ja, ich denke jetzt so ein bisschen an Lennart Karl, der leider jetzt bei der WM durch Muskelbündelriss, den er wohl hat, das im Oberschenkel, da denkt man dann darüber nach, wie traurig der jetzt sein muss. Und das war ich ja damals auch. Zusätzlich zu den Schmerzen, die man hatte, denkt man dann, um Gottes Willen, jetzt ist alles vorbei. Mhm. Und ich hatte, wie gesagt, dann die Chance noch, mich ranzukämpfen. Und wenn du so kurz vor dem Turnier dich verletzt, das ist jetzt nicht nur Lennart Karl passiert, sondern vielen anderen auch, denen es, ich weiß nicht, glaube ich, Marco Reus fällt mir 14, da von Borussia Dortmund ein, der da mehrfach mit zu tun hatte. Und das ist natürlich sehr unglücklich. Das wünsche ich keinem. Aber auch das macht einen Spieler stärker. Und nur wer große Titel gewinnen will, muss auch Niederlagen einstecken, in welcher Form auch immer, in verlorenen Spielen, Verletzungen oder welche Dinge auch immer. Also die machen den Lennart Karl, die Verletzung macht ihn vielleicht richtig stark, aber ich hätte ihn gerne gesehen bei der WM, weil das ist ein außergewöhnlicher Spieler, den man vergleichen kann mit Messi, so seine Art Fußball zu spielen. Und ob er so ein kleiner Messi werden kann, auf jeden Fall ist er auf einem guten Weg.
Du hast ja diese ganz großen Titel gewonnen, eben auch 1990. Deswegen lass uns da so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen und das so ein bisschen rekonstruieren, wie ihr das geschafft habt. Du hast es schon angesprochen, du warst nicht mehr Teil dieser Stammtruppe. Du hattest eine Sprunggelenksverletzung, Syndesmoseband, alles. Es war ja total unwahrscheinlich, dass du eigentlich Teil dieser Mannschaft werden würdest. Wie groß war denn die Überraschung, als das Telefon dann doch klingelte und der Franz gesagt hat, komm mit.
Ja, das war ja dann im Mai, glaube ich, irgendwann hat er es gesagt, bis wir dann auf die Reise gingen, in die Vorbereitung rein. Ich weiß gar nicht, ob er mich angerufen hat oder über die Pressestelle, wer das da übermittelt hat. Habe ich vergessen, aber es war ein Kampf. Die Zeit wurde immer enger und ich konnte dann bei Bayern, glaube ich, noch 2 oder 3 Spiele machen. Und ja, und das hat den Kaiser wohl überzeugt, indem er gesagt hat, oh, den brauche ich noch im Halbfinale fürs Elfmeterschießen.
Das wusste er schon.
Irgendwie hat der Kaiser wohl eine Eingebung gehabt, weil es gab ja viele Mittelfeldspieler, die damals auch das Recht gehabt hätten, dabei zu sein, Uwe Rahn oder andere, die so auf ähnlichen Positionen wie ich gespielt habe.
Aber weil das denke ich mir jetzt gerade so, es ist ja jetzt unfassbar institutionalisiert, wie die ganzen Spieler in den Kader berufen werden. Also wenn ich jetzt dran denke, Neymar Junior jetzt vor der WM, das war ja ein Livestream aus seinem Wohnzimmer heraus, wie er das Ganze mitverfolgt hat, mit Tränen dann. Dann hier in Deutschland wurde ja wirklich alles geleakt, wie es nur irgendwie ging. Das kann ich mir früher nicht so vorstellen. Ich glaube, das war ein bisschen nüchterner alles.
Ja, schade eigentlich, weil hier in einer Bäckerei oder so mal sozusagen informiert zu werden. Ja. Heute gibt's die Hessler-Brötchen oder Lipbarski-Augenklappe oder was auch immer. Also das ist schon heute sehr modern, schön. Und es sind aber auch Dinge wie das Singen zum Beispiel, was mir fehlt, dass die keine Platte mehr aufnehmen. Platte gibt's ja nicht mehr.
Das fehlt dir wirklich?
Ja, natürlich, das Singen, ne?
Ja.
Ne, dass man über dem Brenner oder Mexico Mia Mor, ne, oder was auch immer mit Udo Jürgens, ne, das war doch geil. Das war richtig spitze. Und ich kann mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann mit dieser jungen Truppe da auch gut abschneiden würde. Und schade, dass die das nicht machen.
Die würden heute wahrscheinlich rappen dann eher,
ja,
oder sowas.
Ja, ja. War ja 94 auch bei der WM in Amerika. Ja.
Far away.
Genau.
Das ist witzig, weil alle Profis von damals eben eigentlich gesagt haben, von 94 dann, dass sie es ganz furchtbar fanden. Also ich weiß, Effe und so meinte, oh Gottes Willen, was mache ich denn da?
Ja gut, aber wir hatten richtig Spaß. Oder wenn ich die 74er sehe, mit Franz Beckenbauer, Breitner, Vogts, wie die gesungen haben. Ich weiß nicht mehr genau was, aber
der deutsche Beatles eigentlich gewesen.
Oder? Ja, irgendwas. Ne? Auf jeden Fall, wenn ich dann die Bilder so sehe, habe ich noch vorgestern gesehen. Und ja, ganz toll. Oder wenn Uli Hoeneß da mit halbnackt im Bett liegen da und haben ihre Bücher und Lektüre da drin liegen gehabt in der Vorbereitung in Malente, in der Sportschule. Und wir waren ja auch 90 in Kaiserau in der Sportschule, wo uns der Kanzler damals auch begrüßt hat, der gegen Sepp Maier, also Helmut Kohl, gegen Sepp Maier einen Elfmeter reingemacht hat. Ne? Also der Wirklich? Helmut Kohl, der war spitze.
Wirklich?
Ja, ja, ganz toll.
Das okay, also bevor das jetzt alles hier zu sehr ausufert, lass uns das noch so ein bisschen sortieren. Lass uns in eure Vorbereitung damals 1990 gehen, weil da war es nicht der Geist von Malente, sondern der Geist von Kaltern, über den man danach gesprochen hat. Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, weil also Kaltern, Südtirol, alles relativ abgeschnitten. Ich habe mir das mal angeguckt, diese Bilder, wie ihr da empfangen wurdet. Man muss sich das jetzt so vorstellen, so ihr seid da diese Serpentinstraßen hochgefahren mit dem Bus und hunderte Leute stehen da mit Deutschland-Trikots, Fahnen, Schals, singen für euch.
Ja, wirklich, oder?
Singen für euch. Que será, será, wo du dir denkst, hä, also die WM, die kommt ja noch. Ihr seid ja noch nicht Weltmeister. Also nimm uns mit in diesen Gänsehaut-Moment.
Nah an Italien dran und ich kann mich noch an dieses riesengroße Hotel erinnern. Und die Leute, die da waren, die waren alle fußballverrückt und haben uns jeden Wunsch erfüllt, den man so erfüllen konnte. Und wir hatten unsere Ruhe, obwohl Fans immer in der Nähe waren. Auch beim Training haben wir öffentliches Training gemacht. Und da kam schon eine gute Stimmung auf. Das war sicherlich so ein Baustein. Aber die nächsten Schritte, die dann kamen, die waren ja noch viel verrückter. Dann in Erba und am Comer See, wenn wir dann Boot gefahren sind mit Lothar Matthäus.
Durftest du auch mit rum?
Ja, und dann Wasserski sind wir gefahren. Ich bin noch nie Wasserski gefahren. Die haben mir nur gesagt, Beine durchdrücken. Ne? Und das war nicht so einfach. Und dann hast du 3 Tage Muskelkater danach gehabt. Also normalerweise hätte man das nie machen dürfen. Ja. Und wir haben dann noch ein paar Tage vor dem Spiel haben wir noch Wasserski sind wir gefahren und hatten Muskelkater.
Stell dir das heute mal vor.
Ja.
Weil du Lennart Karl angesprochen hattest, das ist der letzte Schuss im Abschlusstraining. Ja,
und verlierst oder verletzt dich dann, ne?
Brutal. Und ihr noch Wasserski. Ultra, das ist das krass. Weil du die Fans angesprochen hast, das wirkte schon nach einer ganz anderen Spieler-Fan-Bindung, als man die heute überhaupt so haben kann. War ja auch eine andere Zeit. Ich meine, wenn ich mir da eure Trainings in Südtirol, in Kaltern anschaue, ihr habt dann eine normale Trainingseinheit und da ist so richtige Zuschauertribünen hingezimmert worden.
Und die haben zur Begrüßung alle gerufen, Diego, Diego. Damit meinten die den Guido. Guido Buchwald, der hieß ja nur Diego.
Ne? Der Bezwinger.
Und dass der dann später auch im Finale den Diego an die Kette legt, das konnte auch keiner ahnen.
Aber das ist geil, weil ich dachte immer, daraus wäre das entsprungen.
Nee, der war schon vorher, Diego.
Geil. Jo. Aber eben, die haben sich da, also während des Trainings, die ja heute hermetisch abgeriegelt sind, diese Trainings, die haben sich da hingesetzt, sich ein Bierchen gezapft, saßen da mit einer Kippe, haben euch zugeguckt. Wie war der Austausch zwischen den Fans und euch da?
Ja, die war ja schon durch die Begrüßung entsprechend. Ne? Ja. Wenn der Guido bei jedem Training da als König da gefeiert wurde, war immer eine schöne Stimmung. Wir hatten sicherlich auch mal ein paar Trainingstage unter uns. Manchmal muss man da was einstudieren, aber damals war das nicht so, dass dann die Holländer irgendwie mit Kameras da waren und das Training gefilmt haben. Ne? Das würde heute schon passieren.
Ja.
Oder mit einer App oder mit wie heißen die, Drohnen. Ne?
Ja, stimmt.
Aber ich kann mich an eine schöne Szene erinnern, wo aus einem Arztkoffer ein Hase rausgesprungen ist. Das war der Andreas Brehme und Lothar Matthäus, Rudi Völler.
Ja.
Die hatten das ausgeheckt, weil unser Physiotherapeut, der Adi Katzenmeier, der war auch sehr zierlich und so. Und dann haben der Andreas Brehme hat gesagt, ich schmeiß mich auf den Boden und ihr präpariert vorher seinen Arztkoffer und macht da einen Hasen rein. Ne? Alles raus, Hase rein, wieder zugemacht. Brehme fällt um, schreit Adi, Adi. Und wir den Koffer so dahin, Adi, hier ist dein Koffer, renn.
Ja.
Der wollte erst nicht, auf einmal rennt er dahin, macht den Koffer auf einmal springt der Hase raus. Ne? Also und Zuschauer alle da und das Problem war nur, Adi Katzenmeier wollte dann abreisen aufgrund dieser Geschichte.
Wirklich?
Ja, der war sauer. Ne? Und der Franz Beckenbauer hat ihn dann in den Arm genommen beim Abendessen und wir konnten ihn überzeugen zu bleiben.
Hat man da nicht auch gemerkt, also einerseits bei euch in der Truppe, weil da diese Stimmung so gut war, aber andererseits auch, weil eben die Fans mit dabei waren und auch so ein riesen Medieninteresse, dass das irgendwie einen anderen Anstrich hat als die Turniere davor. Also natürlich vielleicht noch nicht so weit gesehen, dass man auch Weltmeister wird, aber dass es
ein anderes Feeling war. Ich war ja 86 in Mexiko, da bist du natürlich ganz weit vom Schuss gewesen. Da war noch Montezumas Rache mit Trinkwasser und so. Da haben wir ja alles aus Deutschland mitgenommen. Mhm. Ne? Und da war es schon nicht gefährlich, aber wir konnten da nicht so frei uns bewegen. Ne? Und von daher ist man dann so kaserniert. Und wenn du aber Freiheit hast, wenn du Wasserski fahren kannst, wenn du mit Motorrädern fahren kannst oder die Vespas, ne, oder wie die auch heißen, das war ja in der Doku, glaube ich, ganz gut zu sehen. Ja,
ein Sommer in Italien.
Da sind ja schöne Geschichten auch zu sehen. Und wir hatten halt diese Freiheiten. Mhm. Und Franz Beckenbauer hat eine ganz lange Leine gehabt. Und wenn wir dann abends mal nach dem Zapfenstreich um 11 Uhr hinter der Bar und so schleichend in die Zimmer bewegen wollten und er uns dann sozusagen empfangen hat und gesagt, ich habe euch gesehen, ihr könnt ruhig noch hier hinkommen, lass uns noch ein Bier trinken, war 12 Uhr und viel zu spät und wir 6 Bayern-Spieler waren zusammen aus und dann hat er gesagt, komm, wir trinken noch einen und gute Nacht. Und nie wieder drüber gesprochen. Ne? Das war der Franz Beckenbauer, der natürlich auch zornig werden konnte auf dem Platz oder so. Oder wenn der dann eine Eisbox kaputt getreten hat oder eine Tür eingetreten hat, wo er sich fast den Zeh gebrochen hat. Und der hatte ein gutes Händchen. Mhm. Natürlich auch mit seinen Co-Trainern, ob Berti Vogts oder Osig. Also da hatte er auch starke Leute an seiner Seite. Oder Sepp Maier auch.
Wie war das denn, wenn ihr da trainiert habt? Hatte er da auch manchmal noch so den Ball am Fuß und hat ein bisschen Beckenbauer-Magic gezeigt?
Ja, wenn wir dann im Kreis gespielt haben. Kreis ist natürlich für die Fußball kennen, ist das kein Kreis, sondern ein Quadrat. Mhm. Ne? Und so 8 bis 10 Meter im Quadrat. Und dann hat er mitgespielt. Und wenn er mal einen Fehler machte, hat er ja eigentlich nie gemacht, dann sind wir immer reingegangen. Außer Thomas Berthold, der war gnadenlos. Da musste der Franz Beckenbauer sogar rein, ja. Naja, wir hatten auch Spieler mit starkem Charakter.
Ja. Was habt ihr denn, weil du gesagt hast, wenn ihr Bayern-Spieler da noch unterwegs wart, Kaltern ist jetzt nicht so die Party mit
Nee, das war dann, vielleicht später, Mailand oder so. War dann später am Krummer See und Kaltern, da konntest du das nicht machen. Ne.
Was habt ihr denn aber so abseits des Trainings da gemacht? Durfte Familie auch mal da kommen oder so? Oder
ja, bei mir war das Problem, ja, klar, die hatten ja ihre Kinder, Familien, was auch immer mit, aber bei mir war es so, meine Tochter, die erste, die ist 1990 geboren, am 11.04.
Okay.
Und somit war das schwierig, das Kind da mit hinzunehmen und da hat meine damalige und jetzige Frau noch, ich glaube, es sind jetzt 36 Ehejahre.
Schön. Ne?
Und da haben wir beschlossen, dass sie zu Hause bleibt.
Okay.
Und ja, gut, andere haben das so gemacht, andere so. Aber da war schon, die konnten des Öfteren da sein, ja. Und ja, was wir gemacht haben, wir haben Karten gespielt, wir haben Pool gehabt nachher am Kummersee in Erba. Wir haben Tennis gespielt. Und wenn man dann noch Golf spielen kann, 5 Stunden, ja, umso schöner.
Sowohl in Kaltern als auch in Erba, du hast es ja gerade erzählt, mit Wasserskifahren und so weiter. Auch Litti, der war hier in der ersten WM-Spezialfolge von uns da, der hat auch gesagt, das war Urlaub und alle 3-4 Tage wieder ein bisschen Belastung. Wie hat euch Franz da wieder in Reihe und Glied bekommen? Weil das klingt natürlich alles total geil, aber am Ende des Tages brauchst du ja auch eine funktionierende Mannschaft, die sich nicht nur versteht, sondern die auch so einen Biss hat. Und ich weiß, alles Vollprofis, alles Bayern-Spieler, Köln-Spieler, Dortmund-Spieler und so weiter. Aber trotzdem, du brauchst ja diesen Punch.
Bei einer WM, wenn du da bist, dann brauchst du nicht von Motivation sprechen.
Ja.
Weil das ist ja das Größte, wo man dabei sein kann. Mhm. Da brauchst du nicht motivieren. Mhm. Da brauchst du keinen Motivationstrainer oder einen Kick oder Adrenalinschock oder Tabletten oder was auch immer. Da bist du heiß bis unters Dach. Und das Gute war, dass die Konkurrenz auch da war. Keiner konnte sich da so richtig sicher sein, bis auf Lothar Matthäus und Rudi Völler, dass die immer spielen. Mhm. Ne? Also da war Konkurrenzkampf, gerade im Mittelfeld mit Uwe Bein, mit Möller, Lipaski, Hässler, Thon. Und das allein schon hat in den Trainingseinheiten dazu geführt, dass immer Spannung da war. Mhm. Und dass man die Chance hatte, sich auch reinzuspielen. Oder wie Uwe Bein, der die ersten drei Spiele gemacht hat, dann gar nicht mehr dabei war.
Ja.
Ne? Also das dreht sich dann auch. Und irgendwann findet sich eine Mannschaft und dann ist sie da.
Wann hast du erfahren, dass du erstmal nicht spielen würdest?
Das wusste ich von vornherein.
Ah ja, okay.
Weil ich, wie gesagt, war ja nicht fit. Ich war, ne, nach, wenn du 6 Monate verletzt warst, dann brauchst du eigentlich auch wieder 6 Monate, bis du deine Form erreichst.
Naja, aber er hat dich ja mitgenommen.
Er hat mich mitgenommen, weil er hat mit mir noch was vorgehabt. Er wusste, wenn irgendwie es hart auf hart geht, Elfmeterschießen, hat er wohl gedacht, der Thon, der macht das. Und so war es dann auch und ich wurde dann auch immer besser im Training und dann war eine kleine Verletzung, glaube ich, von Lipaski, die dazu führte, dass ich dann gegen England komplett spielen durfte mit Verlängerung und Elfmeterschießen.
Aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang des Turniers in die Gruppenphase gehen, bevor wir auch gleich zur K.O.-Phase kommen, also irgendwie ein bisschen mehr als ein Joker wird er in dir gesehen haben, weil damals waren die Regeln ja noch ein bisschen anders. So, damals hattest du einen Kader von 22 Spielern, 11 waren auf dem Feld, 5 waren auf der Bank. Man hätte 2 einwechseln können und 5 waren gar nicht spielberechtigt.
Ja.
Die waren nicht mal umgezogen. Er hätte dich ja gerade da in dieser Gruppenphase auch einfach komplett draußen lassen können, wenn er einfach nur gesagt hätte, der Thon, den packt man da später rein und so.
Nee, der hatte, der wusste auch, dass ich wohl immer besser werde, hat die Trainingsleistungen dann auch gesehen. Und dann war ich, glaube ich, komplett immer auf der Bank, die ersten Spiele, bis ich dann gegen Kolumbien im dritten eingewechselt wurde. Und wenn die Konstellationen auch ein bisschen anders gewesen wären im Finale, wenn es in die Verlängerung geht, dann wäre ich vielleicht noch reingekommen.
Ja.
Aber lieber den Spatz in der Hand, als dass ich dann noch kommen muss und das entscheidende Tor mache. So war es natürlich besser. Und auch gegen Holland oder gegen wen auch immer, also da war ich immer dran. Mhm. Auch eingewechselt zu werden, wenn da irgendein was passiert wäre, dann wäre ich wohl der Nächste gewesen. Aber es sollte dann erst im Finale oder im Halbfinale sein. Und von daher bin ich froh, überhaupt dabei gewesen zu sein. Und dass ich dann noch sagen kann, ich habe mitgeholfen mit dem Elfmeter, mit dem Spiel gegen England, dann fühlt man sich schon als Weltmeister.
Werbung.
Leute, wir haben einen richtig geilen Deal zum Fußballgucken für euch am Start. Gemeinsam mit unserem Partner Volt, übrigens offizieller Supporter der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wollen wir euch die Zeit gerade ein bisschen chilliger machen. Neben 104 Spielen gibt's sowieso mehr als genug Alltagsstress und gerade da wollen wir so ein bisschen für Entspannung sorgen. Arbeit, Haushalt, Kinder, Sport, wir können euch das leider nicht alles abnehmen. Dafür gibt's von uns für euch eine kleine Finanzspritze für Essen und Snacks, damit ihr die Zeit mit euren Lieben genießen und Fußball schauen könnt. Das Ganze geht super easy mit der Volt-App und egal, ob ihr euch was bei eurem Lieblings-Italiener um die Ecke bestellt oder frische Lebensmittel. Das Essen kommt super schnell, ihr spart euch Zeit und schont dabei auch noch euren Geldbeutel. Gerade gibt's nämlich super viele Angebote mit 26% Rabatt und mit dem Code DEEP30, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr euch auch noch insgesamt 30 Euro auf eure ersten 3 Bestellungen. Ich find's richtig nice und nutze Volt selber regelmäßig. Alle Infos, die haben wir euch nochmal hier unten in die Infobox gepackt. Da findet ihr auch den Code und den Link zum Angebot. Vielen Dank an unseren Partner Volt fürs Möglichmachen und jetzt ganz viel Spaß euch noch bei unserem Deep Dive WM Spezial. Wir sind ja hier im Deep Dive und unsere Art ist hier so ein bisschen auch wirklich ganz tief, wie der Name schon sagt, in die Themen reinzugehen. Deswegen lass uns auch ein bisschen über diese menschlichen Aspekte dieses Turniers sprechen, weil gerade bei Jugoslawien ganz am Anfang, das war euer erstes Gruppenspiel, da saßt du auf der Bank, aber eben schon als einer, der hätte eingewechselt werden können. Die waren ja so ein bisschen der Geheimfavorit oder wurden zumindest so gehandelt. Ja. Und so wie das halt in Deutschland so relativ typisch ist, war jetzt die Euphorie im Lande davor nicht die allergrößte, sondern es wurde ein bisschen.
Ich kann mich daran auch gar nicht erinnern, ob die jetzt groß oder klein ist. Wie will man das fühlen, wenn wir heute schauen? Gut, es gibt vielleicht nicht dieses Public Viewing wie 2006, das Sommermärchen, ne, weil auch die WM dann in den Kontinenten dann zu weit weg sind.
Mhm. Ne? Das schon, also ich war de facto nicht dabei, deswegen kann ich es nicht sagen, wie es war, aber es ist das, was überliefert wird, weil ja auch die Auftaktspiele 82 und 86 eher in die Hose gegangen sind, aber dann ja eben Mailand, San Siro, haut Lothar Matthäus zwei wunderschöne Dinger da rein. Hat man da, weil das ja auch immer ein bisschen diesen Heimspielcharakter hatte, weil viele Deutsche auch da
waren. Ja, das war ein Vorteil.
War das was, wo man dann gemerkt hat, okay, diese Skepsis, wie es sie vor dem Turnier gab, die ist jetzt erstmal totgemacht und wir haben gegen diesen
Geheim- das war so ein richtiger Startschuss, ja? Ne, den man manchmal braucht, um so in ein Turnier so richtig locker reinzukommen. Und das war sozusagen ein Big Point, ne?
Wie war das dann? Also dann zweites Spiel war direkt gegen Vereinigte Arabische Emirate, 5-1.
Ja, da hätte man auch 12-0 gewinnen können. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob Bodo einfach einen reingelassen hat. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Da hätten wir in diesem Spiel schon Torschützenkönig werden können, ne? Weil die haben so viele Chancen versemmelt in der ersten halben Stunde, freistehend vom Tor, ne? Und von daher war das dann wieder auch ein super Reinkommen ins Turnier nach dem ersten Sieg. Und dann damit war man ja schon weiter.
Ganz genau. Und da denke ich mir dann halt so, also ihr wart de facto schon als Gruppenerster im Achtelfinale gegen Kolumbien. Das war ja dann eher fast wie nochmal ein Testspiel, sage ich jetzt mal, weil man ja wusste, wir sind eh schon weit, es gibt nichts mehr zu verlieren. Ist man dann nicht, auch wenn man aus dieser Verletzungssituation wie du da rauskommt, nicht ein bisschen angepisst, wenn man sich so denkt, so Mann, wir haben eh nichts zu verlieren, lass jetzt halt auch mal andere spielen?
Ach so, ja, das hätte er machen können, aber mich dann noch am Ende reinzubringen, war ja auch ein Zeichen, dass er mich irgendwo auch auf der Rolle hatte. Aber das war überhaupt kein Thema, weil wenn der Kaiser aufgestellt hat, dann war das so. Ne? Also du konntest ja meckern, aber hätte ja nichts gebracht, ne? Und wie gesagt, ich war froh, dabei zu sein. Und so ging es vielen anderen auch. Mhm. Wie Paul Steiner zum Beispiel, der gar nicht gespielt hat. Raimund Aumann und. Jeder hatte so seinen Platz. Einige versuchten, so wie ich, noch in die erste Elf reinzukommen. Die anderen wussten, wenn die sich nicht verletzen, dann spielen die. Ne? Mhm. Und bei einer WM dann zu wechseln, nur damit der andere reinkommt, macht man auch ungern. Da ist ja jeder Trainer anders. Und wir durften damals, wie du, glaube ich, gesagt hast, nur zwei auswechseln.
Ja.
Vergisst man manchmal so, ne? Weil heute mit fünf, ne, ja, das ist dann schon eine andere Nummer. Da kannst du die halbe Mannschaft auswechseln, wenn du den Torwart rausnimmst. Ja. Und da kannst du schon was verändern. Ne? Das war damals nicht möglich. Und auch heutzutage dürfen die alle auf der Bank sitzen. Ne? Jetzt dürfen die sogar, wenn die einlaufen, wenn die Hymne gespielt wird, dürfen die alle da stehen. Ne? Am Mittelkreis machen die das. Müssen wir uns auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Aber der Infantino, der Präsident der FIFA, der lässt sich immer was einfallen.
Das ist halt einfach eine Riesenshow und es bleibt auch dabei.
Ja, aber irgendwo ist auch Show auch schön. Oder jetzt auch mit 48 Mannschaften. Viele meckern darüber, aber somit haben viele Nationen die Gelegenheit, bei dem größten Ereignis dabei zu sein. Und ich glaube, das ist noch nicht Ende der Fahnenstange, weil 48 krumm ist. Ne? Also 64, darauf läuft es hinaus, wer den Infantino kennt. Wir haben ihm übrigens zum Geburtstag gratuliert.
Wirklich?
Am ersten Mal zum 60. Jahr. Ja, war nett.
Ruft Infantino dich dann einfach an oder schreibt er dir eine WhatsApp oder ist es ein Brief?
Ein schönes Schreiben. Aber okay. Persönlich hat man gesehen, lieber Olaf, alles Gute.
Ohne da jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ich weiß gar nicht, ob ich dir dafür gratulieren soll oder nicht. Also zum 60. schon nochmal.
Der Gianni, ne? Ja, genau.
Ich glaube, so diehard Fußballfans sehen das alles ein bisschen kritisch. Lass uns nochmal zu diesem dritten Gruppenspiel gegen Kolumbien zurückkommen. Ich fand es sehr spannend, du wurdest in der 87. Minute eingewechselt, hast dich davor so ein bisschen warm gemacht und es war soweit, dass auch schon die Kommentatoren wussten, du kommst jetzt gleich. Und Gerd Rubenbauer hat in seiner unnachahmlichen Art gesagt, ich habe es mir rausgeschrieben, würde ihn sicherlich aufrichten nach den zwei schweren Verletzungen, als er hier zunächst vom Fenster zu sein schien, hätte er zumindest das Gefühl, weiter dazu zu gehören.
Hat er schön gesagt.
Wie viel Wahrheit steckt da drin?
Ja. Ich glaube, Franz Beckenbauer hat mich eingewechselt, weil die Trainingsleistungen immer besser wurden. Und hat dann gemerkt, ja, den werde ich wohl noch brauchen, also bringe ich den. Ich weiß nicht, wen er noch gebracht hat. Und ich glaube, Andi Möller hat er, glaube ich, auch gebracht. Und er wusste, er hat auch Qualität dahinter, wenn sich mal einer verletzt.
Aber das klingt ja so, als hätte, oder vielleicht waren es auch Details, die Gerd Rubenbauer als Kommentator überhaupt nicht wissen konnte oder so. Das klingt ja schon so ein bisschen nach dem verlorenen Sohn, der da jetzt, nach dem Ausgemusterten erstmal, der jetzt wieder das Gefühl bekommt, er dürfte wieder dazugehören.
Naja, aber das ist ja keine Ausmusterung, das war ja ein Heranführen nach einer schweren Verletzung. Mhm. Also psychologisch einem Spieler das Gefühl zu geben, wie das heute besser möglich ist mit den 5 Auswechslungen. Und damals musste der Kaiser schon gucken, und er wollte ja nicht verlieren. Mhm. Und wir haben ja kurz vor Schluss noch das 1-1 reingekriegt.
Ja.
Ne, das war bitter genug.
Erstmal, als du rein bist, war es noch 0-0.
Genau.
Und dann ist die erste Aktion, sobald du auf dem Feld bist, dass Litti den da schön aus dem Fünfer direkt oben links reinhaut. Wie fühlt sich das denn dann bitte an?
Ja, dann hat man das Gefühl, oh ja, man hat was bewegt. Ja, aber dann täuscht man sich selber. Man belügt sich ja schon mal. Nein, ich habe nicht viel gedacht. Wie gesagt, ich glaube, ob es 83. oder 87. war, ich glaube, war ein bisschen länger, war ich auf dem Feld. Mein Gefühl ist eher eine Viertelstunde als 3 Minuten. Mhm. Aber ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht haben wir auch nachgespielt oder so. Ja. Oder vielleicht will ich einfach, dass das Spiel mit mir länger war, so dass ich sagen kann, ach, ich habe da auch noch gespielt.
Naja, ne? Die eigentliche Kunst ist ja, ohne Ballkontakt fürs 1-0 zu sorgen. Ne?
Ja, ja, genau. Das ich weiß nicht, ob ich nicht am Ball war. Das weiß ich nicht. Und mein Gefühl ist, ich habe den noch irgendwo berührt vorher.
Die Kamerabilder von damals sagen ein bisschen was, aber wir können es auch einfach so nacherzählen. Da erinnert man sich
ja immer. Man kann ja ein bisschen frisieren.
Natürlich,
ne?
Natürlich. Ihr habt dann von Freddy Rincon noch das 1-1 wirklich in der allerletzten Sekunde da reingeballert bekommen. Der hat noch hier Bodo Ilgner einmal schön durchtunnelt. Wie fies fühlt sich der da noch an, wenn man ja selber eigentlich schon den Sack kurz vor Schluss zugemacht hat?
Ja, in dem, es machte ja nichts aus. Von daher ja, ist man dann kurz überrascht und sagt sich, oh scheiße, ne, wäre besser gewesen oder für mich reingekommen, 1-0 ist gefallen, wäre wesentlich besser gewesen. Mhm. Auch für das nächste Spiel dann, um zu sagen, hey, da ist was passiert, was Positives. Und aber da denkt man nicht groß nach, sondern da war wichtig, dass wir das Spiel vernünftig bestreiten, nicht verlieren, am besten gewinnen. Mhm. Aber der Kaiser war natürlich dann nicht erfreut aufgrund des Gegentores. Mhm. Ne? Und ich glaube, ich habe auch noch eine Schelte abbekommen.
Was hat er gesagt?
Ja, irgendwie habe ich wohl den Ball irgendwie oder stand vor, irgendwas war. Ich kann mich noch erinnern, dass er noch dann sagte, irgendwie hätte ich da was anderes machen sollen. Mhm. Naja, habe ich natürlich, Trainer. Okay, nächstes Mal mache ich es besser.
Aber nimm uns mal kurz mit rein, damit wir das besser einschätzen können, weil Litti hat auch schon viel erzählt von einer sehr forschen Art, oder dass er das, also er hat gesagt, teilweise auch nach diesem Viertelfinalspiel gegen die Tschechoslowakei, der ist Amok gelaufen und so, dass Franz da extrem aus sich rausgegangen ist. Und du hast aber teilweise auch schon in der Vergangenheit immer wieder erzählt, na, der war eigentlich ein zahmes Kätzchen.
Ja.
Der wollte einfach nur so den starken Bundestrainer aushängen.
Nee, der ist schon jähzornig geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es sowas kann man nicht spielen.
Ja.
Das hat er in sich. Mhm. Also der war ja als Spieler, also der Franz Beckenbauer, unser Teamchef, ist ja kein Fußballlehrer. Das ist ja der einzige Bundestrainer, der ja keinen Trainerschein hat.
Ja.
Und deswegen hat er viel aus dem Bauch einfach, der hat eine Aura gehabt. Mhm. War eine Lichtgestalt und der wusste genau, was er tut.
Mhm.
Und wenn der dann mal so jähzornig wurde, und das war nicht gespielt, das hat er auf seine Art gemacht, indem er da so einen Eiskoffer kaputt getreten hat, ne, und hatte wirklich dann 5 Tage ein Problem mit seinem Fuß und oder was auch immer er da gemacht hat. Aber das gehört dazu, dass ein Chef dann einen anderen Ton einschlägt.
Ja.
Nicht den Olaf-Ton, dass er ihn auch nicht erschlägt, sondern anbringt. Das hat er immer passend gemacht und war dann aber im Bus oder dann am Abend wieder der Franz wie vorher. Mhm. Also der war auch dann nicht nachtragend. Der hat dann auch nicht drum so rumgeritten immer und hat dann nochmal und nochmal. Mhm. Nee, das war vorbei.
Ja.
Wie, wenn wir abends zu spät gekommen sind, hat er gesagt, oh, seid ihr auch schon da, ne, um Mitternacht, ne, um Bier trinken und dann auch nie wieder drüber gesprochen.
Okay.
Ne, und das war eine Kunst, damit zu spielen. Zuckerbrot und Peitsche, ne?
Ja. Wie war das dann, als ihr ins Achtelfinale gegen die Niederlande gekommen seid? Weil die waren ja wirklich auch so einer eurer größten Rivalen über Jahre. Und da gab es eine Szene, also die haben
ja auch, weil wir ja 88 im Halbfinale verloren haben.
Gerade darauf wollte ich
da hinaus. Da habe ich ja auch noch gespielt.
Ne? Da hast du noch gespielt.
Oder voll gespielt.
Halbfinale, ja. EM zu Hause, die schmeißen euch raus. Du tauschst danach noch Trikot mit Ronald Koeman.
Ja, er mit mir.
Ja.
Der kam sogar zu mir, hat mich gefragt, ob ich tausche.
Wirklich?
Ja, weil ich war ja eine kleine Nummer, ne? Und dann kommt der Koeman da, ne? Ich weiß nicht, ob der schon in Barcelona gespielt hat, ne? Und ja. Kam zu mir und da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Ich habe das auch nicht mitbekommen.
Nur um der Vollständigkeit halber, damit die jetzt die Geschichte nicht kennen, was danach noch passiert. Also der fragt dich nach dem Trikot. Du gibst es ihm, denkst dir vielleicht sogar noch, okay, cool.
Und ich habe seins auch genommen.
Ja, so, eben. Und dann geht er halt vor seine eigene Kurve und tut so, als würde er sich mit deinem Trikot den Arsch abwischen.
Ja.
Ist man dann nicht zwei Jahre später so, dass man, auch wenn man nicht spielt, davor den Jungs in der Kabine sagt, ey, gib den Assis Stoff? Mhm.
Nee, nee, es war sowieso die Stimmung zwischen den beiden Ländern in der Phase, die war immer kochend heiß, auch mit Randale, auch vor den Spielen. Das war so in den Mitte, Ende der 80er Jahre, war das immer brutal. Ja. Und das war so heiß, da brauchtest du keine persönliche Emotion von vor zwei Jahren. Und ich muss sagen, ich habe das ja erst am anderen Tag erfahren und gesehen. Und dann habe ich sofort gesagt, das kann der ruhig machen, ist keine schöne Geschichte. Der hat ja auch später gesagt, das hat er bereut und tut ihm leid und nehme ich ihm auch ab. Das war halt die Freude, mal die Deutschen zu schlagen, ne? Und dann macht man auch mal verrückte Sachen und Fehler. Habe ich akzeptiert, weil schlimmer wäre gewesen, der hätte mir die Achillessehne kaputt getreten oder Schienbein gebrochen. Das wäre viel schlimmer gewesen. Mhm. Und Spucken und solche Sachen waren für mich nie so schlimm wie ein Tritt von hinten oder wenn einer verletzt wird, absichtlich. Ja. Oder ein Ellbogencheck, ne, Wouters gegen Gascoigne, habe ich so in Erinnerung, ne, wo der gezielt hochgeht mit dem Ellbogen, boom, ne. Das ist viel schlimmer und ja, mit Spucken, gut, Rijkaard und Völler war auch nicht schön, ne.
Wie hast du das mitbekommen?
Ja, später dann auch, das konnten wir ja nicht sehen.
Okay.
Das ging ja alles so schnell, hat ja keiner gesehen. Ne? Und heute beim Videobeweis, wer runtergeflogen? Nicht der Rudi Völler.
Nee.
Der hat nichts gemacht.
Nee.
Wahnsinn, ne? Und deswegen ist dieser Videobeweis so wichtig. Mhm. Der muss nur richtig eingesetzt werden. Und langsam, glaube ich, kommen wir dahin, dass das alles schneller geht, auch mit dem Chip im Ball und mit der ganzen Technik. Ja, der Fußball muss mit der Zeit gehen.
Ja. Ich bin gespannt, wenn wir am Ende dieser WM stehen, was da so die größten Rüpel-Attacken, weil die gibt's ja bei jeder WM, bei jedem großen Turnier so.
Aber die sind
weniger geworden.
Ja, weil du bist ja so gläsernd jetzt als Spieler.
Ja.
Du kannst ja noch nicht mal so wie früher so versteckt einen festhalten oder was auch immer, oder den Torhüter den Ball aus der Hand klauen, ne?
Ja, stell dir mal vor, irgendeiner rotzt jetzt irgendwie Harry Kane oder Nick Woltemade oder sonst wem einfach so in die Haare.
Ja.
Eigentlich Nick Woltemade und Rudi Völler.
Ist das Turnier vorbei?
Damals,
ja, und die waren prädestiniert dafür, ne?
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. War das aber dann trotzdem nicht, dass ihr halt weitergekommen seid, war das die Genugtuung da nicht trotzdem noch mal größer? Weil das ist ja wirklich, also das ist ja, ich kenne die Männer nicht, will denen nicht zu nahe treten, aber das Verhalten, das sie da an den Tag gelegt haben, so verhalten sich halt Arschlöcher.
Ja, ja.
So, und dann, wenn man sich selber nicht da auf dieses Niveau runterbegeben hat, dann denkt man sich so danach umso eher, naja.
Umso also besser, ne? Ja, ja. Ja, daraus lernt man auch. Also ich glaube, die Holländer haben auch daraus gelernt, weil die hatten ja wirklich große Spieler, ob Rijkaard, Gullit, Van Basten, ne, und wer da alles war. Ja, die waren halt so heiß und motiviert und dann übermotiviert.
Ja.
Ne? Und ja, dann kommt es zu dem Fight, wo dann zwei Spieler runtergehen und Jürgen Klinsmann dann rennt wie ein Teufel. Ne? Und dann der Guido da ist, dann der Andi Brehme und dann haben wir das wirklich aufgrund dessen, weil mehr Platz auf dem Feld war, hat Jürgen Klinsmann das Spiel alleine gewonnen. Mhm.
Dafür einen ganz krassen Leistungsabfall im nächsten Spiel gegen die Tschechoslowakei.
Ach, so schlecht war das nicht.
Naja, also so wurde es zumindest übertragen. Aber das ist eben das Spannende, dass wir von euch, also gerade wenn wir jetzt Gäste da haben.
Heute erfahrt ihr die Wahrheit.
Ach so, du möchtest sagen, Litti hat gelogen. Na, dann korrigieren wir das
nochmal. Der Litti hat ja gespielt und er hat es dann nicht so empfunden wie wir draußen. Weil wir waren klar besser, machen das 1-0. Ja, das ist oft so. Ja. Du machst das Tor und ich glaube Elfmeter. Und dann ziehst du dich zurück und lässt den Gegner kommen und dann machen die ihre Chancen immer und immer wieder. Und deswegen ist da der Franz auch ausgerastet, weil die nah dran waren, das Tor zu machen. Und dann hatte er ja sozusagen die Gelegenheit genutzt, nach so einem, in Anführungszeichen, schlechten Spiel, was man aber gegen starke Tschechen gewonnen hat. Mhm. Da war noch ein Mitspieler, Jiří Němec, mit dem ich dann bei Schalke gespielt habe, wo wir dann auch 97 UEFA-Pokalsieger wurden, ja, auch im Merzer Stadion, ne? In Mailand. Schön, ja. Und ja, die waren gut. Mhm. Und wir mussten fighten und hatten es nicht so einfach wie vorher. Und deswegen waren wir dann vielleicht nicht überheblich, aber haben nachgelassen und den Gegner ins Spiel kommen lassen. Typisch. Ja. Das ist nun mal so. Und der Kaiser hat das genutzt, dann schon auf dem Feld. Er hat den Matthäus beschimpft, ne? aufs Übelste. Und dann kann ich mich nur erinnern, dann kam der Lothar einmal zum Franz Beckenbauer und dann hat er gesprochen: Lothar, das machst du schon, alles gut. Dann geht er wieder weg aufs Spielfeld und der Franz Beckenbauer, der Matthäus, er kann nix, ne? ne? Und hat er geschimpft, ne? Ja. Hat dem Lothar aber nicht gehört, ne? Aber wir alle auf der Bank, ja, ne? Wir haben uns schon die Ohren, die Augen zugehalten, ne? Mhm. Und ja, das sind schöne Geschichten.
Eigentlich das Wichtigste in diesem Spiel für dich sozusagen war, dass du hattest es vorhin schon angesprochen, war Richtung Ende die Aktion, dass Pjelet Barski ziemlich hart abgegrätscht wurde und sich dann am Knie verletzt hat, weil dadurch ist wieder ein Platz frei geworden. Du hast ihn nicht 1:1 ersetzt, aber es wurde quasi durchrotiert und du bist dadurch reinrotiert. So blöd das jetzt klingt, aber also natürlich wünscht man niemandem, dass sowas passiert, aber es macht dir ja de facto einfach eine Chance bei einem der Turniere deines Lebens auf. Wann hast du das erfahren, dass du da spielen kannst und wie hast du das dann wahrgenommen? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich da gar nicht drüber freut.
Ja, ich wusste auch, dass die Verletzung, er hätte durchaus spielen können, aber ich glaube, Franz Beckenbauer hat dann gesagt, nee, ruh dich mal aus, kommt noch ein Spiel. Mhm. Und der Franz Beckenbauer oder ich war auf dem Zimmer mit Hans Flügler und das war mittags vor dem Spiel und ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ich wusste auch nicht, dass Pierre da verletzt ist und nicht spielen kann. Und auf einmal klopft es um 4 Uhr, wir haben Mittagsschlaf gemacht, weckt er uns, der Beckenbauer, aus dem Schlaf gerissen, steht er in der Tür und sagt: Olaf, und, wie fühlst du dich? Ich sag, ja, jetzt bin ich halb wach. Ne? Um was geht's denn, ne, Trainer? Ja. Ne, wir haben ja nicht Franz oder so gesagt, sondern ich habe immer Trainer gesagt. Ne? Und auch sie, ne? Bis er uns dann nach dem Turnier das Du angeboten hat.
Da muss man erstmal Weltmeister für werden.
Ja, aber das hat auch Jahre gedauert, bis man dann das Du, ne, genau, ja, wie bei Huub Stevens oder Jupp Heynckes oder so, da ist dann, die Autorität ist so groß, wenn du dann, ne, reinkommst. Auf jeden Fall sagt er dann, traust du dir zu spielen? Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich mit Hans Flügler, dann haben wir gelacht darüber. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, weswegen bin ich denn hier? Ne? Mhm. Ja, das ist gut. Ja. Dann, du spielst heute von Anfang an. Ja.
Krass.
Ja, und dann der Hans gratuliert, super, ne? Und ich sag, jo, spitze. Mhm. Und dann bekommt man so ein bisschen Kitzel, ne? Ja. Und dann ist auf einmal der Mittagsschlaf nicht mehr der er war. Weil dann ging das Kopfkino an, was passiert. Weil ich wusste ja nicht, dass ein Elfmeterschießen kommt. Ne? Peter Shilton im Tor. Ne? Ja. Und ja, dann kann ich den letzten deutschen Elfmeter schießen, weil Woddle dann verschossen hat.
Wie ist das denn, wenn man jetzt zum ersten Mal auch weiß, ich komme jetzt nicht irgendwie ab der 80. rein, sondern ich darf dieses Spiel wirklich mitgestalten. Ich kann dem meinen Stempel aufdrücken.
Ja, aber deswegen war ich ja da. Ja. Also von daher wusste ich ja, welche Position ich spiele. Ja. Und wir wussten natürlich, dass wir einen Gegner auf Augenhöhe gegen uns hatten. Und das war ein 50-50-Spiel, wo wir dann kurz vor Schluss auch noch einen reingekriegt haben. Ne? Und dann habe ich sogar noch eine Chance gehabt, das Tor zu machen zum 2-1, ich glaube in der Verlängerung. Und das wäre auch schön gewesen. Das wäre schöner als der Elfmeter, weil beim Elfmeter, da gehst du, hier kann man das, ich weiß nicht, ob die das sehen können, von der Mittellinie.
Für alle, die uns gerade nur zuhören, deswegen kann man uns immer empfehlen, diesen Videopodcast auch mit Video zu gucken. Wir haben hier einen Tisch, der aussieht wie ein Spielfeld vor uns. Deswegen schaltet jetzt gerne mal um. Wir gehen jetzt quasi auf die Vogelperspektive.
Genau, dann stehen wir ja alle hier.
Ja, an der Mittellinie.
Und dann gehst du diese Strecke. Mhm. Und
bis zum Elfmeterpunkt.
Ich habe meinen Fußballlehrer gemacht und ich durfte dann auch mit anderen, die dann verkabelt waren oder die, wo wir den Puls genommen haben, mhm. dann haben wir so von außen versucht, so pseudomäßig Stimmung zu machen gegen den Spieler, ja. damit der Blutdruck steigt und ja. der Puls hochgeht. Und wir haben dann auch gemessen, schon in der Probe sozusagen, dass der Puls dann um 20, 30 steigt von 80 auf 110, 120. Mhm. Und mein Gefühl war, ich war bei 160. Ne? Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn du irgendwie in Südamerika bist, die haben ja auch schon mal nach einem Elfmeter mhm, oder Kolumbien. Nach einem, das war aber glaube ich nach einem Eigentor, mhm. Dann wirst du erschossen. Und wenn du weißt, wenn du einen Elfmeter vielleicht nicht reinmachst, dann blüht dir was, ne? Dann geht der Puls noch mal höher. Und ich habe mich stark geredet auf dem Weg dorthin. Dann habe ich den Ball irgendwann hier so genommen. Und dann habe ich noch ein paar Schritte gemacht und habe ja vorher die Elfmeter gesehen. Und der Peter Shilton war 40 Jahre alt mhm. oder 39. Dann habe ich mir gedacht, der fliegt ja erst immer dann in die Ecke, wenn der Ball drin ist. Und dann habe ich mir gedacht, du musst einfach das Tor treffen. Mhm. Ja, habe ich gemacht. Und Peter Shilton macht einen Fehler, weil ich stehe so, oder er steht so mit beiden Füßen. Mhm. Und ich habe ja dann in diese linke Ecke geschossen, von mir aus gesehen rechts. Und er machte, so machen die Torhüter auch, eine Bewegung dahin, so einen kleinen Schritt, so einen Babyschritt, ja. um anzutäuschen, dass er
in die andere Richtung geht.
Ecke ja. geht. Und diese Zehntelsekunde hat ihm gefehlt, um dann an meinen Ball ranzukommen. Gott sei Dank.
Ja.
Also es war relativ knapp. Der Ball war nicht so feste von mir und so präzise geschossen, aber präzise genug für den alten Peter Shilton.
Bodo Igner hat ja davor noch pariert den Schuss. Also hat er dir ja theoretisch...
Nee, praktisch, geholfen. Geholfen.
Ja, genau, er hat ja so einen Puffer gebaut.
Genau, der hat einen Puffer eingebaut, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt verschieße, okay, dann sind wir wieder pari, ne?
Ja,
genau, aber blöd okay. gewesen.
Natürlich,
jetzt schon wieder Gänsehaut, ne? dass ich dran denke, ich hätte ja verschießen können. Ne?
Du hast ihn aber reingemacht, du hast den Elfer reingemacht, da denke ich mir aber auch im Bus zurück da gibt es aber schon mal ein schönes Bierchen, oder?
Ja, dann haben wir kräftig gefeiert und vielleicht war es dann auch ganz gut, dann wieder einen frischen Mann zu bringen und denn ich bin ja dann sozusagen um mein Leben gelaufen und ich wollte ja auch im Finale spielen und habe... Ich wusste, ich muss einen Elfmeter schießen, um auf mich aufmerksam zu machen, um die Gelegenheit zu schaffen, auch im Finale dabei zu sein. Und ist nicht gelungen, aber dafür habe ich den Elfmeter reingemacht. Und ich habe schon kurz vor Ende des Spiels, ich habe mich schon immer an der Seitenlinie hier aufgehalten, damit ich schnell zum Trainer gehen konnte und sagen, dass ich schießen will. Ja. Weil ich wusste, dass drei gesetzt waren. Und das war ich wollte der Schnellste sein, der dann noch schießen darf. Wie ich aber gehört habe in der Doku, haben einige gesagt, muss nicht sein. Mhm. Und bei Klaus Augenthaler war es noch schöner. Der wollte schießen. Und dann hat der Franz Beckenbauer zu ihm gesagt, nee, du nicht, das sind keine 20 Meter. Weil der Augenthaler hat ja immer die Weitschüsse gemacht. Mhm. Und das, nee, du nicht.
Ja. wie ist das denn dann? Weil du hattest dich ja eben so in Position gebracht vor diesem Finale auch schon. Und hast ja gezeigt, du kannst was. Währenddessen war ja Litti trotzdem weiter verletzt. Und da gibt's ja diese legendäre Story, die er auch hier bei uns im Deep Dive WM Spezial erzählt hat, dass er die Physios mit Weißbier bestochen hat, damit die dem Franz nicht sagen, wie schlimm es um sein Knie tatsächlich steht. So, jetzt wusstest du ja aber auch, okay.
Aber ich wusste das auch nicht.
Ja, ich weiß, ne? aber trotzdem gönnt man das jemandem, wenn man weiß, das wird jetzt sein letztes Spiel im DFB-Trikot, noch mehr, dass er auch, wenn er im letzten Spiel nicht gespielt hat und leicht angeschlagen ist, dass er trotzdem wieder reingeht und man selber wieder den Platz auf der Bank einnimmt?
Ja, wenn ich das entschieden hätte, hätte ich gesagt, der ist verletzt, der kann nicht spielen.
ja.
Aber leider kann ich nicht aufstellen und von daher hätte ich schon gern gespielt, klar.
Ja.
Aber würde es mir jetzt anders gehen,
würde
ich jetzt sagen, okay, ich habe im Finale gespielt. Mhm. Ich habe ja mein Finale gehabt im Halbfinale.
Ja,
ne? Von daher habe ich da nie groß drüber nachgedacht und war auch nie, gut, ich war eine Stunde vielleicht sauer oder anderthalb danach, aber als wir dann nachher schon wieder im Bus waren und so, dann haben wir Party gemacht bis zum Römer am anderen Tag. Und
warte, du warst die Stunde nach dem gewonnenen WM-Finale sauer?
Ein, zwei Stunden schon, ja. Ja, klar,
weil
ich nicht gespielt hatte.
Weil du fast gespielt hättest aber.
Ja, weil ich fast gespielt hätte. Ne?
Und wirklich?
Ja, dann ist man noch ein bisschen sauer. Jeder geht da auch anders mit um. Ne? Aber du bist natürlich ehrgeizig, sonst kommst du da erst gar nicht hin. Und dann gibt's natürlich Spieler, die können mehr geben und verzeihen und gönnen dem anderen. Aber ich wollte schon selber spielen. Ne?
Aber was, weil ich meine, du hast dich ja ab der Halbzeit circa warm gemacht.
Ich bin vor Franz Beckenbauer mehrfach, wo der schon gesagt hat, ich sehe nichts. Ne? Weil ich wollte ja, hey, es gibt mich noch, wollte ich sagen. Ja, ne? Weil es kam ja, der Stefan Reuter kam ja rein.
Ja.
Und dann war ja nur noch einer. Ne? Ja. Und ich wäre höchstwahrscheinlich der Nächste gewesen.
Mhm. Aber was ist denn, also gerade nachdem dann der eigentliche erste Elfmeter gar nicht gepfiffen wird und der zweite dann eben schon in der 85. so.
Brutales Foul, ja.
Ganz brutal. So was Schlimmes hat man noch nie gesehen. So, was geht denn dann in einem ab? Weil, also vor allem, dass man dann noch 3 Stunden oder 2-3 Stunden danach noch sauer ist, weil man sich denkt so, ja, okay, wir werden jetzt gleich Weltmeister, wenn der den trifft. Und ich war an der Seitenlinie.
Ja, aber wie gesagt, ich fühle mich ja, als wenn ich dabei gewesen wäre.
Ja.
War ich nicht und deswegen brauchte ich ein bisschen Zeit. Wie gesagt, jeder geht da anders mit um. Ja. Und wenn der Elfer nicht reingeht, wir in die Verlängerung gehen, dann wäre ich vielleicht noch reingekommen. Mhm. Aber vielleicht hätten wir auch verloren.
Aber wie erträgt man denn dann dieses ganze Gefeiere und die Medaillen und Pokalübergabe, wenn man sauer ist?
Da braucht man ein bisschen Zeit, ne? Krass. Da braucht man ein bisschen Abstand. Der eine der kann mit den anderen, so wie Hans Flügler, der hat ja auch gespielt, ein Spiel hat er ja von Anfang an gemacht, auf der linken Seite, wo Andi Brehme, glaube ich, verletzt war. Und der konnte immer sofort jubeln und weil er ja auch wusste, er kommt eigentlich nicht zum Einsatz, nur wenn einer verletzt ist.
Ja.
Ne? Und ich habe mir dann immer ein bisschen mehr ausgerechnet, obwohl ich auf der anderen Seite immer gesagt habe, dass Franz Beckenbauer mich überhaupt mitgenommen hat, war schon somit hätte ich alles akzeptiert. Weil er hätte mich ja auch zu Hause lassen können.
Jetzt ist ja gerade während so Weltmeisterschaften, aber auch Teil deines Jobs bis heute, dass du dann eben in solchen Formaten wie hier heute sitzt und eben darüber sprichst, wenn du eben sagst, dass diese ersten Momente da gar nicht sich so richtig angefühlt haben bei dir.
Noch richtig ist es schon, aber anders, ne?
Dann, ja, klar, ja.
Was erwartet man?
Ja.
Ist doch klar, wenn einer das nicht bekommt, was er haben will, ist ja klar, dann kann er ja eigentlich erstmal nur sauer sein. Aber es gibt Typen, habe ich ja gerade gesagt, wie Hans Flügler, die sind da anders mit umgegangen, wie es in ihnen innen drin aussieht. Das wissen wir nicht. Es gibt auch welche, die schon mal gelogen haben.
Nein.
Ja, es gibt es.
Vorbild.
Ja, und Fußballer, ne?
Ja.
Oder wenn die hinfallen und schwalben und alles, ne? Naja, und die können auch schon mal lügen, ne? Also ich habe bestimmt auch schon mal gelogen. Ne?
Aber wie sehr ist es dein Titel vom Gefühl her?
Ja, nicht so viel wie Lothar Matthäus als Kapitän oder als ich Eurofighter der Kapitän dann den Pokal hochheben kann, aufgrund der Vorgeschichte. Aber durch das Halbfinale fühle ich mich da gut. 54, 74, 90, 20, 14. Also gut aufgehoben, ja.
Schön.
Als einer, der dabei war. Und ich war ja in Mexiko auch dabei, ich war in Frankreich dabei. Und Mexiko hätten wir ja auch fast den Titel geholt. Auch da war ich kurz vor meinem ersten Einsatz, zweites Spiel, und habe mich dann verletzt und bin dann nach Hause geflogen, weil ich nicht mehr gehen konnte. Teilabriss in der Wade. Und ja, das ist auch Verletzung, wo wir eingestiegen sind in dem Podcast mit Lennart Karl, der jetzt traurig zu Hause versucht wieder gesund zu werden, um die nächste Saison mit dem FC Bayern wieder anzugehen, weil die haben ja große Ziele, Champions League wollen die gewinnen und so weiter. Aber das Größte, da ist er nicht dabei. Ne?
Ich glaube, er kommt umso stärker zurück. Ich glaube, dieser Mann wird irgendwann auf Messi-Niveau spielen, weil ich glaube, das ist jetzt so eine Watschen bei ihm, dass er schon da war und so kurz davor. Ich glaube,
Hunger. Ja, es gibt aber nur einen Messi. Und ich glaube, wir werden so einen Messi nie wiedersehen.
Nee, aber ich glaube, er wird noch viel krasser, als man es ihm jetzt zutraut.
Bin gespannt.
Vielleicht noch nicht.
Ja. Wir drücken die Daumen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Was hat dieses Turnier für dich verändert?
Nichts. Ich glaube nichts, weil es ging ja dann gleich wieder los mit der Bundesliga. Mhm. Weil wir hatten ja jetzt, ich glaube, 10 Tage oder 14 Tage Pause. Mhm. Und dann ging das wieder los. Nee, dann bist du schnell wieder im alten Rhythmus. Und dann natürlich am Anfang, dann gibt's Ehrungen und so weiter und schön Wetter. Aber du musst dann deine Leistung wieder abliefern, gerade bei Bayern München. Ne? Die Konkurrenz ist dann groß und ja, das geht dann ratzfatz weiter.
Dein Papa, der war ja auch Fußballer. Mhm. Und ich denke mir, wenn man den gleichen Job hat, dann weiß es
ja, der war aber Vater kein Profi.
Ja,
sondern war damals zweite Liga, ja. Regionalliga West ja. bei Eintracht Gelsenkirchen. Mhm. Und ja, der hat mit Berti Vogts in der Jugendnationalmannschaft gespielt unter Detmar Kramer.
Ne, aber schon mal, dann
Wahnsinn.
Ja, er weiß ja dann auch, wovon er gesprochen hat.
So, ja, auf jeden Fall.
Ich meine, ich kenne nur diese Dynamiken so. Wenn man was Ähnliches macht, dann wissen es die Papas meistens besser.
Aber der hat sich aus dem Fußball rausgehalten.
Wirklich?
Ja, ja, okay. Der hat mich immer machen lassen. Mhm. Und das war auch gut so.
Okay. Ja, okay, weil das, ich hätte es mir lustig vorgestellt, wenn dann irgendwie, nachdem man einen Weltmeister bei sich zu Hause hat, dann immer noch irgendwelche schlauen Tipps gibt.
Ja, ja, wenn er sagt, ah, du musst mal links antäuschen oder rechts ja. oder musst das machen. Ja. Also auf dem Niveau haben wir jetzt nicht, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch mal über Taktik mhm. oder über Beidfüßigkeit mhm. oder über was auch immer gesprochen, bestimmt, ne? Mhm. Aber er hat da nicht groß, vor allen Dingen in der Jugend nicht groß eingegriffen. Und hat mich machen lassen. Das okay. war eine gute Entscheidung,
ja.
um auch selbstständig zu werden, um nicht unter Druck gesetzt mhm. zu werden, wie viele Kinder, wo die Eltern zu viel Druck ausüben, mhm. wo sie einen zu langen Anfallsweg haben zum Training, wo die Schule vernachlässigt wird und. Mhm. Ne? Also da muss man schon ein gutes Gefühl haben.
Ja, ich glaube, deine Eltern hatten das bei dir. Wenn du jetzt noch mal zurückschaust auf den damals 24-jährigen Olaf, der so kurz vor seinem ersten WM-Einsatz da steht. Was würdest du ihm mit deinem Wissen von heute sagen?
Ich würde noch gezielter an mir arbeiten, was Vorbereitung auf das Spiel betrifft. Da hätte ich wesentlich besser sein können. Habe immer viel gefeiert, ne? Nicht wie der Basler, ne? Aber war auch immer dabei und ja, mein Körper war halt nur für 10 Jahre Fußball ausgelegt und ich war nicht der Allerschnellste. Mhm. Ne, und so Möller, Matthäus, die waren auf Strecke wesentlich schneller und ich musste das immer kompensieren. Ich hatte zwar einen guten Antritt, aber habe dadurch, glaube ich, auch Disbalancen, Muskulatur gehabt, vorne, hinten. Mhm. Und da hätte ich gezielter dran arbeiten müssen. Aber dann, wir waren damals noch nicht so weit, ne, mit der Prävention, ne, Verletzungen sozusagen, ja. dass es gar nicht dazu kommt. Mhm. Daran hätte ich noch mehr arbeiten können. Ne?
Okay.
Noch professioneller, wie heute die Fußballer. Die das aber müssen, sonst können die auf dem Niveau gar nicht mehr mitspielen. Mhm.
Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Das ist sehr, sehr spannend gewesen, das nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive von einem damals noch etwas jüngeren Spieler als Litti, ohne ihm nahezutreten zu wollen, mitzubekommen, wenn man einfach sieht, wie groß dieser Fächer ist, der Eindrücke von damals. Und ich meine, in ein paar Jahren und Jahrzehnten wird es den Weltmeistern aus dem Jahr 2026 eher genauso gehen. Wir haben noch eine letzte Frage, das ist immer die letzte Frage hier bei uns im Deep Dive, das ist die sogenannte Alien-Frage. Stell dir vor, Aliens landen einfach auf der Welt und die haben keine Ahnung von Menschen oder von...
Ich kenne die, ja.
Ihr kennt euch schon mal, das ist ja gut, dann habt ihr einen guten Draht zueinander. Deswegen kommen sie zu dir, weil sie das einfach nicht verstehen. Sie sehen, wie sich so viele Menschen auf dem Feld da, die laufen diesem Ball hinterher und quälen sich. Und auch du hast dich verletzt und bist wieder zurückgekommen und hast trainiert und dich wahnsinnig gemacht. Und einfach, um da dabei zu sein. Sie verstehen einfach nicht, warum du dir das angetan hast. Deswegen kommen sie zu dir und fragen dich, Olaf, warum das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Ja, das fängt, glaube ich, im Kindergarten an, wenn du den ersten Ball in der Hand hast, wenn du dann auch die Gene hast von deinem Vater. Auch meine Mutter hat Leichtathletik ein bisschen gemacht. Und so kam ich natürlich in Berührung mit dem Fußball. Und dann kommst du halt in die Schule, dann kommst du in den ersten Verein und siehst dann Vorbilder wie Gerd Müller, die 1974 oder eher das goldene Tor geschossen hat gegen Holland mhm. und ist Weltmeister. Und da habe ich gesagt, ich bin auf einmal Bayern-Fan geworden und Gerd Müller-Fan und das möchte ich auch. Und deswegen habe ich mich dann sozusagen gequält, aber gerne, weil das meine Leidenschaft war, bis heute.
Oder? Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch, dass ihr auch wieder am Start wart. Vielen, vielen Dank euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag zur nächsten Folge Deep Dive im WM-Spezial ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Leute, vielen, vielen Dank euch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.